Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir haben heute schon sehr gedankt für den schönen, hellen Tag. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde heute am 21. Januar 2024. Wir grüßen Sie zum Teil 3 einer Serie, die unter der Überschrift steht Coworkers in der Bibel. Herr Bernd Lutz aus der Leitung von diesem internationalen Hilfswerk, früher Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international, hat es möglich gemacht, hat Spuren gezeigt von Coworkers in der Bibel. Es ist ja faszinierend, dass der lebendige Gott, unser Schöpfer und Erlöser, uns Menschenkinder zu seinen Mitarbeitern machen will. Auf allen Ebenen, in der Familie, im Beruf, sogar in der Krankheitszeit, Gottes Mitarbeiter sein. Wir hatten Bezalel und Oholiab, schwere Namen, die ganz von Gott begabt waren mit Textil und Metall und Holz und Edelsteinen, mit allen Arten von Materialien umzugehen, von Gott begabt, damit sie Gottes Werk tun konnten, mit anderen zusammen. Wir hatten Philippus, der ganz flexibel war, aus einem blühenden Aufbruch heraus hat er sich rufen lassen, dahin, wo eigentlich nichts los ist, wo er gar nicht wusste, was Gott vorhat, aber es war ein strategisch wichtiger Schritt und hat Frucht getragen. Und heute, lassen Sie sich überraschen, Teil 3 von dieser Serie Coworkers in der Bibel. Ganz herzlich willkommen, Herr Lutz. Und mir ging vorhin die Liedzeile durch den Kopf. Freu dich mit, du bist zu zweit. Schön, dass Sie zu zweit da sind, Frau Anni Lutz und Herr Bernd Lutz. Herzlich willkommen. Mein Bruder hat Sie kennengelernt in Afrika und Sie haben viel Erfahrung in Afrika. Jetzt freuen wir uns, dass wir uns öfters hier sehen. Dann noch ein herzliches Willkommen. Heute haben wir Gäste aus ganz Deutschland. Ich habe gelernt, Siegen. Welche Orte sind es noch? Moers. Und Bern in der Schweiz. Ja, herzlich willkommen. Ja. Und Gütersloh. Die Sache ist die, die Gäste haben Folgendes gemeinsam. Sie waren vor 40 Jahren hier in der Bibelschule Eidlingen. Manche einige Monate, manche 1, 2, 3 Jahre und haben 1984, das klingt irgendwie unwirklich, 1984 abgeschlossen. Kann man schlecht hören? Also 83 und 84. Herzlich willkommen. Und aus den Reihen, ja. So waren einige von Ihnen jetzt Jahrzehnte nicht mehr da und Sie haben ein Wunschlied mitgebracht, das singen wir als erstes hier. Nummer 168, 168, das heißt, er geht voran, er hat's verheißen. Das als erstes Wunschlied.
Thank you. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch alle und freue mich, an diesem Sonntagnachmittag hier zu sein, zusammen zu sein, mit Ihnen Zeit zu verbringen und in die Bibel reinzuschauen. Vielleicht, wenn heute so viele da sind, die üblicherweise nicht da sind oder einfach weiter weg wohnen von Aidlingen, dann sage ich noch mal kurz was zu mir selber. Ich bin verheiratet mit Anni, haben Sie vorher schon gehört. Wir haben drei Jungs, die sind inzwischen 24, 22 und 20 Jahre alt. Und wir waren als Familie 8 Jahre im Ostkongo und 3 Jahre in Uganda tätig. Und eben damals mit christliche Fachkräfte international, heute würden wir sagen mit Coworkers Fachkräfte. Von Beruf bin ich Bauingenieur. Und freue mich, dass ich auch in der Bibel so viele Geschichten und Berichte über Bauwerke sehe. Und wo wir einfach sagen können, Gott baut sein Reich auch mit uns, auch mit dem Bauingenieur. Es müssen nicht immer Vollbluttheologen sein. Ich grüße ganz herzlich von meinen beiden Leitungskollegen, von Desiree Schad und Tobias Köhler, mit denen ich in der Geschäftsleitung von Coworkers bin. Und ja, wir möchten uns auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für alles, was Sie auch für Coworkers an Gebete investieren, wo Sie uns auch unterstützen. Ja, Coworkers, manche denken, ach, immer diese englischen Begriffe, muss denn das sein? Ja, was bedeutet denn das überhaupt? Deshalb sage ich nochmal, ein Coworker ist einfach ein Mitarbeiter, ein Zusammenarbeiter. Und nicht an irgendeiner Sache, sondern an Gottes Sache. Es ist Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und das ist uns wichtig als Coworkers und wo wir die Chance haben, noch mehr zu sagen wie heute hier, da weisen wir ganz laut darauf hin, dass Coworkers mit C-O anfängt. Und das bedeutet für uns, wir wollen christusorientiert sein. Wir wollen nicht an irgendetwas uns orientieren, sondern an Jesus. Und schön ist natürlich auch, dass in der englischen Übersetzung der Begriff auch vorkommt in der Bibel, dass wir Coworkers in Gottes Service sind, in seinem Dienst, in seiner Arbeit. Ich möchte kurz ein paar Worte noch sagen, bevor ich in die Bibelarbeit einsteige. Coworkers Projekte, wir haben es vorher gehört, früher Hilfe für Brüder. Der Verein steht übrigens immer noch dahinter, unterstützt einheimische Christen, Gemeinden, christliche Vereine mit finanziellen Mitteln. Und hier habe ich ein Bild mitgebracht von einem Projekt, wo wir im Nordirak unter Jesiden arbeiten, wo einheimische, wiedergeborene Jesiden sich um andere Jesiden kümmern und wo sie zum einen Jesus bezeugen, zum anderen Traumabewältigung machen mit den Geflüchteten und denen, die in den vergangenen Jahren viel Schlimmes dort auch erlebt haben. Aber das ist nur ein einziges Beispiel. Wir unterstützen theologische Institute, Bibelschulen, wir geben Stipendien, dass Kirchenleiter Ausbildungen bekommen können und möchten so unsere weltweiten Geschwister unterstützen. Dann gibt es bei Coworkers den Bereich Fachkräfte, wo ich die Verantwortung dafür habe und eben selber auch als Fachkraft im Ausland war. Ich habe Ihnen heute dieses Bild mitgebracht, das ist die Familie Beck. Und die Familie Beck arbeitet in Laos unter einer Gruppe von Unerreichten. Und wenn Sie jetzt hören, Unerreichte, an was denken Sie zuerst? Was sind große Gruppen von Unerreichten? Also fürs Evangelium Unerreichte. Muslime, ja, sehr gut. Hätte ich jetzt wahrscheinlich als erstes erwartet. Ich möchte bei dieser Familie auf eine andere Gruppe von Unerreichten hinweisen, nämlich auf diejenigen, die nicht hören können, die taub sind. Und Die Familie arbeitet in einer Organisation, die sich eben um taube Menschen, junge Menschen mittleren Alters, wie auch immer, kümmern, damit sie mehr in die Gesellschaft integriert werden, nicht irgendwo weggesperrt werden. Und das Schöne ist, dass die Familie da komplett arbeiten kann. Die Frau, die Batseba, die ist aufgewachsen mit Eltern, die eben taub waren. Das heißt, sie kann Gebärdensprache. Und das heißt, Gott hat da jemand berufen, genau für die Arbeit, wo er sie reinpasst. Und das freut mich unheimlich, dass Gott Menschen beruft und sie dorthin stellt, wo er denkt, da ist der Platz für so eine Familie. Wiederum ein Beispiel. Ich kann viele, viele Beispiele erzählen von Fachkräften. Wir haben auch Coworkers Freiwillige, das heißt diejenigen, die nach dem Abitur oder nach der Ausbildung für ein Jahr im Ausland sind. Der aktuelle Jahrgang ist im Ausland, die erste Hälfte haben sie schon geschafft. Und jetzt also quasi die zweite Hälfte, wo sie sich einbringen, zum einen als Lernhelfer, aber auch in einheimischen Projekten, einfach für ein Jahr Jesus dienen und sich mit ihren Gaben einbringen. Dann gibt es noch zwei weitere Bereiche, die ich erwähnen möchte. Fachpraktika. Ich habe eine Gruppe von Studierenden, die ich hier an die Wand werfe. Warum? Als Symbolbild. Morgen fängt ein neues Vorbereitungsprogramm an, eine neue Vorbereitungswoche für eben Studenten, die demnächst ins Ausland gehen. Da hat es Mediziner dabei, da hat es Pädagogen dabei, da hat es alle möglichen dabei und die machen ihr Praktikum, ihr Pflichtpraktikum im Ausland. Also wenn Sie auch beten möchten, morgen startet diese Vorbereitungstage und da dürfen Sie beten. Das sind, glaube ich, 11 mit von der Partie. Und als letztes noch kurz Generation Plus. Ich habe das Bild von der Waltraud Schippert aus Tübingen, eine Hautärztin, die war kürzlich für 3 Monate im Ostkongo, hat einen sehr, sehr wertvollen Dienst geleistet. Also, Sie sehen, Coworkers, für jedes Alter ist was dabei und jeder kann sich einbringen mit den Gaben, die Gott gegeben hat. Und das ist unser Motto einfach auch, wir haben Begabungen bekommen, keiner von uns ist leer ausgegangen und wir dürfen die Gaben und diese Begabungen auch einbringen. Und ich habe es vorher schon gesagt, ein herzliches Dankeschön, wo Sie uns unterstützen im Gebet oder auch auf der finanziellen Seite. Jetzt möchte ich aber endlich zum biblischen Thema kommen und möchte heute eine weitere Person vorstellen, namentlich den Saulus. Aber lassen Sie sich überraschen, ich möchte auch über viele andere Personen reden heute, die wichtig waren bei dieser Geschichte. Und ich möchte ganz zum Anfang beten und mit dem reden, der Auftraggeber damals war und heute ist, wo wir Mitarbeiter Jesu, Mitarbeiter Gottes sein dürfen. Herr Jesus, jetzt danke ich dir für die Möglichkeit, die du uns heute schenkst. Ja, dass wir uns in Frieden und Freiheit hier versammeln dürfen, dass wir in dein Wort schauen dürfen, dass wir sehen dürfen, wie du berufst, wen du ja auch dafür gebrauchst, um ja in deinem Plan mitzuarbeiten und was du daraus entstehen lässt. Und so bitte ich dich, dass du alles Störende fernhältst, dass du Gelingen schenkst, auch dass die Technik funktioniert und dass dein Geist wirkt. Amen. Ja, wir sind von der Bibel her in Apostelgeschichte 9 und ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber ich habe immer wieder die Verse dann nachher an der Wand. Ich hoffe, Sie können es lesen. Der schöne, helle, sonnige Tag bringt dann vielleicht auch mit sich, dass man an mancher Stelle das nicht so gut lesen kann, aber ich werde immer sagen, in welchem Vers ich gerade bin und entsprechend können Sie auch in Ihrer Bibel lesen oder vielleicht auch nachher diesen Text, das ganze Kapitel auch nochmal lesen. Saulus, ich möchte uns 3 Punkte nahe bringen. Das erste, die erste Überschrift, die ich gegeben habe, ist brutaler Verfolger. Die zweite, hilfloser Blinder. Und die dritte Überschrift, mutiger Botschafter. Aber was ich heute wirklich sagen möchte, ist nicht nur die Punkte, die Paulus oder damals zu dem Zeitpunkt Saulus selber betroffen haben, sondern ich möchte uns rüberbringen und zum Ausdruck bringen, wie viele Personen Gott gebraucht hat, dass es überhaupt so kommen konnte bei Saulus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging in den letzten Wochen, wo Sie vielleicht auch an den Beerdigungs- oder Gedächtnisreden von großen Personen mal was mitbekommen haben. Mir ist in der Vorbereitung jetzt noch mal eingefallen, bei Wolfgang Schäuble, da war das so, dass in der Kirche bei dieser Rede auch seine Tochter gesagt hat, der Wolfgang Schäuble ohne seine Frau, ohne andere Personen, die sich um ihn gekümmert haben, die ihm geholfen haben, wäre nicht denkbar gewesen. Das wäre schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen, was er gemacht hat, insbesondere seit er eben dann im Rollstuhl saß. Und ich wurde so daran erinnert, wir sehen oft dann die große Person und in dem Fall die biblische Person in Apostelgeschichte 9, Saulus, und es fällt uns gar nicht so sehr auf, wie viele einzelne Personen dazu nötig waren, die gehorsam sein durften, mussten, damit es überhaupt so weit kommt. Und das würde ich uns gerne heute nahebringen. Ich möchte also starten mit dem brutalen Verfolger. Und ich habe da den Vers 1 und 2, auf den ich hinweisen möchte. Es geht los im Vers 1, Saulus aber schnaubte, noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Also, brutaler Verfolger, ich weiß nicht, was Sie sich vorstellen, Saulus aber schnaubte, da ist einer unter Volldampf, da geht's richtig ab, da ist einer davon überzeugt, was ich mache, ist richtig und dafür lohnt es sich einzusetzen, dafür lohnt es sich zu drohen, brutal zu sein, da steht sogar was von Morden. Und ja, er hat Menschen gefangen genommen, die Jesus nachgefolgt sind. Da heißt es, die Anhänger diesen Weges. Dieser Weg, da fiel mir ein, Jesus sagt von sich, ich bin der Weg. Und ich fand es sehr schön, hier zu sehen, die Anhänger diesen Weges, also die, die auf dem Jesusweg waren, die Jesus nachgefolgt sind, die Jesus im Herzen hatten, das sind genau diejenigen, die Saulus verfolgt hat, die er einsperren wollte. Und ich möchte uns hier auf zwei Perspektiven hinweisen. Es gibt vielleicht sogar drei oder man kann noch mehr machen, aber mir war jetzt mal wichtig, aus der Perspektive der Jesus-Nachfolger, was würden Sie sagen, wie war die Perspektive der Jesus-Nachfolger im Vers 1 und 2? Ich denke, die Perspektive war hoffnungsloser Fall. Mit dem Saulus, das wird immer schlimmer, der macht es immer brutaler, hoffnungsloser Fall. Der hat grenzenlose Macht, grenzenlose Gewalt, niemand schränkt ihn ein. So war die Perspektive der Jesus-Nachfolger damals. Also ich gehe davon aus, dass die das wirklich sehr kritisch betrachtet haben. Wir heute Wenn wir zurückschauen, wir sehen, was aus diesem brutalen Verfolger wurde. Und für uns ist es schon ganz anders. Es kann ermutigend sein. Es kann eine Ermutigung sein, dazu zu sagen, hey, es gibt auch noch eine andere Perspektive, eine andere Ebene, und da möchte ich auf Gottes Perspektive, auf Jesu Perspektive hinweisen. Weil für Jesus, da stellt sich's andersrum dar. Was der Saulus macht, ist eigentlich aussichtslos. Er möchte nämlich mein Wort zum Stillstand bringen. Er möchte, dass sich das nicht weiter ausbringt. Aber das ist aussichtslos, das wird er nicht schaffen. Und wir heute sehen, ja, das stimmt, hat er nicht geschafft. Das ist nicht möglich, weil Jesus allmächtig ist und weil Gott Möglichkeiten von Menschen sehr schnell begrenzen kann. Eine Krankheit, ein Unfall, eine Begegnung, wie auch immer, wie wir nachher sehen werden mit Jesus, die alles komplett verändern kann. Aber ich möchte uns daran erinnern, wenn wir an Saulus denken, dass wir auch daran denken, in unserer heutigen Zeit gibt es vielleicht hoffnungslose Fälle aus unserer Sicht, wo sich nichts bewegt, wo wir denken, ach, wird immer schlimmer. Aber lass uns doch auch die Perspektive Gottes einnehmen. Bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Und lass uns dafür beten, dass eben genau so ein hoffnungsloser Fall Hoffnung ins Herz bekommt. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen. Hilfloser Blinder. Saulus war unterwegs. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Als er aber auf dem Weg war, auf seinem Weg, seinem eigenen Weg, das, was er sich in den Kopf gesetzt hatte, das wollte er durchsetzen, und er war unterwegs mit Macht auf seinem eigenen Weg. Und bestimmt hat er sich schon vorgestellt, boah, ich werde bestimmt viele schnappen in Damaskus. Und er war unterwegs und auf einmal aus heiterem Himmel, ohne dass er mit irgendwas gerechnet hat, kommt es zu dieser Begegnung. Er begegnet Jesus, beziehungsweise richtigerweise muss man sagen, Jesus begegnet ihm. Und ich weiß nicht, ob Sie sich das schon versucht haben vorzustellen. Dieses helle Licht, das muss einfach so umwerfend gewesen sein, so gewaltig, dass der Saulus überhaupt keine andere Möglichkeit hatte, als nur niederzugehen, niederzufallen und, wir werden es gleich sehen, auf eine interessante Art und Weise zu reagieren. Jesus begegnet ihm und er spricht ihn an. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und da möchte ich uns dran erinnern, wenn wir heute auch Geschwister in Bedrängnis, in Verfolgung haben, ja, das sind unsere Geschwister, die verfolgt werden, aber eigentlich ist es Jesus selbst, der verfolgt wird. Und es hat mich daran erinnert, auch wenn wir an das Volk Israel denken, wer das Volk Israel anrührt, der rührt den Augapfel Gottes an. Wer Christen in Bedrängnis bringt, sie verfolgt, sie einsperrt, wie der Saulus, der verfolgt Jesus. Weil Jesus zu Saul sagt, warum verfolgst du mich? Und es muss wirklich so gewaltig gewesen sein, dieses Erlebnis, diese Jesus-Begegnung von Saulus, dass er, der eigentlich gewohnt war, Chef zu sein, der gesagt hat, wo es lang geht, der anderen Befehle gegeben hat, der sich alles so organisiert hat, dass sein Plan ermöglicht wird. Was sagt der in dieser Jesusbegegnung? Der startet mit Herr. Er fragt nicht, wer bist du, sondern er sagt, Herr, wer bist du? Er merkt, das ist keine gewöhnliche Begegnung. Das ist nicht eine Stimme, die von hinter der Hecke kommt. Nein, das ist die Stimme des Herrn. Er sagt, Herr, wer bist du? Er kennt ihn in dem Moment noch nicht, aber er weiß, das ist was Besonderes. Das ist nicht irgendwer, das ist der Herr. Herr, wer bist du? Und es ist mir einfach an der Stelle auch wichtig zu sagen, er erkennt Jesus in dem Moment als den Herrn an, obwohl er ja in dem speziellen Moment, in der Sekunde vielleicht noch gar nicht alles erfassen konnte, was das jetzt bedeutet. Aber er weiß, er erfasst, es ist eine ganz besondere Situation, ein ganz besonderer Moment und es ist eine gewaltige, eine himmlische Begegnung. Er erkennt, es ist Jesus, der Herr. Und er war sprachlos, auch die, die mit ihm waren, waren sprachlos, weil sie haben nur eine Stimme gehört, aber sie haben nichts gesehen. Sie wussten nicht, was ist es für eine Person, die da spricht. Sie sahen niemand, steht im Vers 7. Und Jesus sagt in dem Vers, was wir vorher gesehen haben, wo Saulus hingehen soll, dass er nämlich nach Damaskus gehen soll und dass er dort warten soll, was dann kommt. Er soll auf den Auftrag oder auf das warten, was passiert. Und jetzt war es so, dass sich der Saul wieder erhoben hat von der Erde nach dieser Begegnung und gemerkt hat, hey, ich sehe nichts mehr, ich bin blind. Ich, der große Max, der immer alles im Griff hatte, ich sehe nichts mehr. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich bin hilflos. Und ich denke, dass das wirklich eine Erfahrung war für den Saulus, die nicht leicht war. Wer einen Lebenslauf hatte wie er, wer immer das Sagen hatte, wer die Macht hatte, wer die Gewalt und das Recht auf seiner Seite hat, auf einmal hilflos zu sein wie ein kleines Kind. Buchstäblich an der Hand nehmen mussten sie ihn, wie ein kleines Kind. Und an der Stelle möchte ich schon mal ein bisschen darauf hinweisen, Saulus braucht jetzt jemand. Er kommt nicht alleine weiter. Und Gott gebraucht seine Begleiter, dass sie ihn mitnehmen nach Damaskus, dass sie ihn an der Hand nehmen, dass sie ihn dorthin bringen, wo Jesus sagt, da geh hin und warte mal. Er braucht Helfer, die mit ihm sind. Und wir wissen nicht mal den Namen von diesen Leuten. Wir wissen nicht, wie sie zu Jesus standen. Aber mir hat es gezeigt, immer wenn was Großes auch im Reich Gottes passiert, wenn es eine Wendung gibt, einen Wendepunkt wie bei Saulus, dann sind viele beteiligt und Gott setzt ein, wen er möchte. Leute wie hier, die keinen Namen, wo kein Namen genannt wird und wo wir nichts über sie wissen, aber er gebraucht sie, um den Saul nach Damaskus zu führen und eben dort hinzubringen, wo Jesus auch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, dass nachher, da komme ich erst dazu, dass er dann nach Damaskus geht, er ist gehorsam, ihm bleibt nicht sehr viel anderes übrig, aber er hat jetzt den Weg gewechselt. Er ist nicht mehr auf seinem eigenen Weg unterwegs, sondern jetzt geht er auf Jesu Weg. Vorher war sein Gedanke, ich gehe nach Damaskus. Jetzt hat Jesus gesagt, du gehst nach Damaskus und wartest dann dort darauf, was geschieht. Also er erfährt Begleitung auf dem Weg, das habe ich schon erwähnt. Und jetzt nicht nur durch Menschen, die nicht namentlich genannt werden, sondern jetzt lesen wir im Vers 10, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, Herr, hier bin ich. Was war wichtig in diesem Moment bei Hananias? Dass er gehört hat, dass er auf Gott gehört hat und gesagt hat, hier bin ich, Herr. Er war bereit zuzuhören, auf Gott zu hören. Also, und das möchte ich ein bisschen allgemein wirklich auch sagen, auf dem Weg mit Jesus ist es wichtig zu hören, egal in welchem Stadium wir sind, wie der Saulus ganz neu bei einer Jesusbegegnung oder wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind. Es ist wichtig, auf ihn zu hören. Aber jetzt wird's wirklich sehr, sehr interessant. Jesus gibt ihm den Auftrag. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Interessant fand ich, dass in diesem Fall die genaue Adresse gegeben wird. Geh in die Straße, die Gerade, in das Haus von Judas und frag nach Saulus von Tarsus. Wenn es immer so wäre, dass wir die Straße und die Adresse, die Hausnummer bekommen, wo wir hingehen sollen, manchmal sind Jesu Aufträge nicht ganz so spezifisch, dass man genau die Hausnummer weiß. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, er führt uns und er führt uns immer so weit, wie er es für gut und richtig hält. Bei Saulus war es so, geh nach Damaskus und warte dort. Und hier bei Hananias, geh in die Straße, die Gerade heißt, und frage nach dem Haus des Judas. Übrigens, da haben wir schon die nächste Person, die Gott gebraucht hat. Judas, der sein Haus zur Verfügung gestellt hat, der gastfreundlich war. Und wie oft ist Gastfreundlichkeit wichtig im Reich Gottes, dass es Menschen benötigt, die ihr Haus öffnen, die bereit sind, ein Bett zur Verfügung stellen oder eine Mahlzeit zu geben. Ja, da ist wieder so eine Person, die mit zu der großen Geschichte von Saulus und später dann Paulus beigetragen hat. Was mir jetzt wichtig ist, ich habe gelesen, denn siehe, er betet, aber bei Hananias, da war es jetzt so, der war nicht ganz so überzeugt davon. Der sagte, Herr, ich habe viel von ihm gehört oder von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und da möchte ich den Aspekt in den Raum geben, Zweifel sind erlaubt. Hananias darf seinen Zweifel zum Ausdruck bringen. Er darf sagen, boah, ich habe nur Schlechtes von dem gehört. Jetzt möchtest du mich da hinschicken. Ist es eine Falle? Der sperrt mich ein. Aber was mich wirklich freut an diesem Beispiel, Hananias, er äußert seine Zweifel, aber er bleibt offen und hört auf Gott. Wenn er nämlich bei der Meinung der vielen geblieben wäre, von denen er gehört hat, dass der Paulus ein schlechter Mann ist, dann wäre er nicht aufgestanden und wäre gegangen. Aber er hat auf Gott gehört und er hat Gott mehr gehorcht und vertraut als den Menschen. Und ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig als Jesus-Nachfolger, dass wir uns nicht nur um das kümmern oder auf das hören, was wir von den vielen hören, sondern dass wir auf das hören, was der eine sagt, was Gott sagt. Ganz unspektakulär heißt es dann, und Hananias ging hin und kam in das Haus, in Vers 17. Wir dürfen Zweifel äußern, aber wir sollen nicht bei diesen Zweifeln stehen bleiben, sondern wir sollen diesen Schritt machen, im Vertrauen und im Gehorsam auf Jesus voranzugehen. Und da möchte ich uns alle ermutigen, mich eingeschlossen. Ja, lass uns unsere Zweifel äußern. Ja, lass uns unsere Bedenken äußern. Aber lass uns nicht bei dem stehen bleiben, was die vielen sagen, sondern lass uns bei dem stehen bleiben, was der eine sagt und was er versprochen und zugesagt hat. Hananias macht das und er geht los. Und er sucht das Haus auf, er hat es auch gefunden, ohne Google Maps, aber er hatte die genaue Beschreibung, so findest du das Haus. Und da ist für mich das Nächste, was ich erstaunlich fand, Hananias kommt jetzt nicht in das Haus und sagt, ich habe gehört, da ist ein gewisser Saul, sondern die Bibel berichtet uns hier, dass Hananias zu ihm geht, ihm die Hände auflegt und spricht, lieber Bruder Saul. Und es hat mich beeindruckt und bewegt. Stellen Sie sich das mal vor, derjenige, der vorher als der schlimmste Verfolger jener Zeit bekannt war, was der Hananias auch in seinen Gedanken wirklich als bedenklich betrachtet hat, zu demjenigen geht der Hananias und er begrüßt ihn ohne Vorbehalte, mein lieber oder lieber Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt. Und das ist genau der Punkt, wenn der Herr schickt, dann ermöglicht er auch genau das, dass so viel Liebe da ist, dass so viel Vertrauen da ist, lieber Bruder Saul. Auch bei so einer bedenklichen Vorgeschichte wie bei Saulus. Also, es gefällt mir einfach, dass der Hananias hinging, gehorsam war und im Vertrauen losgezogen ist und alle seine Bedenken über Bord geworfen hat, lieber Bruder Saul. Und er erklärt dem Saul dann, warum er überhaupt da ist. Er sagt ihm, Jesus, genau der Herr, der dir begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, der hat mich zu dir gesandt. Und er möchte, dass du wieder sehend wirst und dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, so wie wir hier im Vers 17 lesen. Und da passiert was. Da passiert was Gewaltiges, nämlich Saulus wird sehend. Und da kann man sagen, in mindestens zweifacher Weise. Er sieht optisch wieder, er nimmt wahr seine Umwelt ganz neu, er sieht den Hananias, aber es war auch geistlich sehend werden. Es ist ja interessant, was der Saulus alles studiert hat und zu wessen Füßen er gesessen hat und gelernt hat und studiert hat und trotzdem den Christus nicht erkannt hat. Aber hier heißt's im Vers 18, und zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und er ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Also sehen wir, Er sieht seine Umwelt, aber er sieht auch, es ist dran, mich taufen zu lassen. Niemand musste ihm mehr großartig was erklären. Er hat so viel gelernt. Er hat wirklich so viel Wissen gehabt. Aber das Sehen, er war geistlich in einer gewissen Weise noch blind. Er hatte die Decke noch vor seinen Augen. Ich habe das überschrieben mit einer neuen Überschrift, der mutige Botschafter. Und der erste Punkt war mit idealer Vorbereitung. Wenn wir jetzt dran denken, was der Saulus alles vorher gemacht hat als Vorbereitung, als er Jesus überhaupt noch nicht nachgefolgt ist, was der studiert hat, was der gemacht hat, ist wirklich sagenhaft. Und das finde ich wirklich beeindruckend, dass Gottes Vorbereitung manchmal viel früher beginnt als unsere eigene. Dass wir vielleicht überhaupt noch nicht dran denken, dass Gott am Wirken und am Werk ist. Und Saulus, der war vorbereitet. Der hat wirklich sehr, sehr viel studiert. Warum sage ich, dass das die ideale Vorbereitung war? Weil es heißt hier im Vers 20, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus. Das heißt, er hat nicht mehr lange eine weitere Vorbereitung gebraucht, sondern er hat gepredigt. Und das finde ich wirklich so gewaltig. Im Vers 22, da heißt es, Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus war. Seht ihr, was das für eine gewaltige Sache war? Da konnte einer, der hatte da kurz davor seine Jesusbegegnung. Und jetzt hat er gepredigt und jetzt hat er bewiesen, dass dieser der Christus ist. Der Christus, der ihm begegnet ist, der in sein Leben hineingesprochen hat, der ihm gezeigt hat, er ist der Herr. Wegen dem sage ich, ideale Vorbereitung. Gott hat den Saulus vorbereitet und das Einzige, was noch gefehlt hat, war, dass er ihn geistlich sehend gemacht hat. Für mich ist es wirklich ein großer Aspekt, dass Gottes Vorbereitungen laufen und dass wir uns vielleicht manchmal gar nicht dessen bewusst sind. In der Geschichte von Paulus da oder Saulus, da ist auch dieses Bekehrungserlebnis wirklich von großer Bedeutung. Ich habe das mal nur in der Apostelgeschichte eben rausgesucht, dass es dreimal vorkommt. In der Apostelgeschichte 9, wo wir gerade unterwegs sind, da kommt dieser Bekehrungsbericht. Aber in Kapitel 22 später, da sagt Saulus oder dann Paulus eben das Zeugnis vor den Juden. Und später nochmal im Kapitel 26, als er sich verteidigt vor Agrippa, da kommt auch wieder genau dieses Zeugnis. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, wie war es bei Ihnen damals, als Jesus Sie gefunden hat, als diese Jesusbegegnung war? Ich denke, aus dieser Begegnung mit Jesus, da gibt es viel zu berichten, auch wenn es schon lange her war, aber das kann anderen mit Ermutigung sein, Zeugnis sein. Und ja, mich freut es, dass der Saulus diese Bekehrungsgeschichte nicht nur einmal hier in der Apostelgeschichte erwähnt hat, sondern dass wir es dreimal nachlesen können. Dass es eine Bedeutung hat, die Geschichte Gottes mit ihm. Jetzt möchte ich aber auch zu dem Punkt kommen, der als Jesus-Nachfolger ein Stück weit dazugehört, normal ist. Ich habe meinen Unterpunkt genannt mit starkem Gegenwind. Vorher war Saulus derjenige, der anderen den Gegenwind gebracht hat. Jetzt auf einmal erfährt er diesen Gegenwind. Ich möchte vielleicht noch kurz darauf eingehen im Vers 23. Da heißt es, und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Und da vielleicht für die Experten unter Ihnen möchte ich sagen, am Anfang war ich mir nicht sicher, nach vielen Tagen, was bedeutet denn das? Aber ich habe gefunden, eben durch einen Kollegen und auch durch Kommentare, dass es wahrscheinlich diese vielen Tage sogar 3 Jahre gedauert hat, weil wir lesen im Galater 1, Vers 17 und 18, dass Saulus sogleich hinging nach Arabien und nach 3 Jahren ging er nach Jerusalem. Also das ist nur ein kleiner Exkurs, falls Sie jetzt denken, das ist alles so hintereinander zack, 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 zack gekommen. Also und nach vielen Tagen, das könnte tatsächlich auch eine längere Zeit, diese 3 Jahre gewesen sein. Aber was ich zum Ausdruck bringen möchte, es hat nicht lange gedauert, bis Saulus Gegenwind bekam. Gegenwind von den Juden, die ihn töten wollten. Also genau das, was er vorher gemacht hat, das ist ihm jetzt selber widerfahren. Andere wollen ihn aus dem Weg schaffen, wollen ihn unschädlich machen, zum Schweigen bringen. Es heißt im Vers 29, aber sie stellten ihm nach, ihn zu töten. Und ich habe das nochmal überschrieben mit von außen. Also hier würde ich jetzt einfach mal sagen, das war die Bedrängnis, die die Juden auf ihn gebracht haben. Das war äußere Bedrängnis. Und können wir gern auch nochmal drüber reden, was wir unter äußerer Bedrängnis stehen. Aber für mich war das so ein Stück weit eher von außerhalb. Was aber auch sein kann und oft dazugehört, das möchte ich sagen, dass es auch Bedrängnis von innen gibt. Und zwar im Vers 26, da lesen wir, als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, also zur Gemeinde. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Also da hat er Stress bekommen mit seinen Geschwistern. Der Hananias, der ging zu ihm und hat gesagt, lieber Bruder Saul, der hat Gott geglaubt und vertraut, aber in Jerusalem, die hatten noch Zweifel, die fürchteten sich und die glaubten ihm nicht, dass er diese 180-Grad-Kehrtwende gemacht hat, dass er jetzt ein wahrer Jesus-Nachfolger ist. Und deshalb habe ich hier auch reingeschrieben, dass wir uns nicht wundern brauchen, wenn es manchmal auch Stress und Probleme von innerhalb der Gemeinde gibt. Und es kommt einfach ab und zu auch vor. Dieser Gegenwind von innen, innerhalb der Gemeinde und auch von außerhalb. Aber was ich jetzt auch noch erwähnen möchte zum Abschluss, ist einfach, dass auch ein Paulus oder ein Saulus an diesem Moment noch Begleitung benötigt hat. Und zwar lesen wir im Vers 27, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wieder in Damaskus im Namen Jesus frei und offen gepredigt habe. Also, da hat ein älterer Bruder den Jüngeren sich zur Seite genommen und hat ihn begleitet. Er war der Fürsprecher für den Saulus. Und das möchte ich uns heute auch sagen. Wir haben unterschiedliche Altersgruppen heute hier. Aber ich möchte uns ans Herz legen, Begleitung und Fürsprache, das benötigt es auch heute noch. Und wenn das so eine Größe wie der Saulus nötig hatte, wie viel mehr ist es dann heute unter uns, wo es vielleicht einen jüngeren Bruder, eine jüngere Schwester gibt, die Begleitung und Fürsprache benötigt. Ich möchte zum Ende kommen und die Sache einfach nochmal ein Stück rund machen und abschließen. Ich möchte uns in Erinnerung rufen, damit ein Saulus zum Paulus dann später wurde, damit er eine 180-Grad-Kehrtwende hinlegen konnte, waren Leute nötig, die ihn von der Jesus-Begegnungsstelle nach Damaskus geführt haben. Es war der Judas nötig, der sein Haus zur Verfügung gestellt hat. Es war Hananias nötig, der ihm die Hand aufgelegt hat. Es war Barnabas nötig, der ihn sich zur Seite genommen hat, der ihn begleitet hat, der Fürsprache für ihn getan hat. Und ich möchte uns die Hausaufgabe mitgeben oder vielleicht die Frage einfach nochmal in den Raum werfen. Zunächst, gibt es in Ihrem Umfeld einen Gegenspieler, einen, der so richtig dagegen haut? Und wenn Ihnen jetzt gerade ein Gesicht eingefallen ist oder Name vielleicht sogar, dann beten Sie für die Person, dass sie eine Jesusbegegnung hat. Weil genau dann sowas passieren kann, dass von so einem ausgerasteten Verfolger ein mutiger Botschafter wird. Und ich möchte die Frage in den Raum werfen, braucht jemand in Ihrem, in meinem Umfeld Begleitung oder Fürsprache? Dann lass uns beten, dass Jesus uns zeigt, wer die Person ist, wo wir Begleiter sein dürfen. Und vielleicht sitzen Sie jetzt heute hier und sagen, boah, ich kann eigentlich niemand begleiten, eigentlich bräuchte ich Begleitung. Dann möchte ich Sie auch ermutigen. Es gibt Gelegenheit nachher zum Gespräch. Sie können bestimmt auf die Schwestern zugehen und das sagen, ich brauche Gebet, ich brauche Begleitung. Oder ich bin eigentlich wie der Saulus vor seiner Jesusbegegnung. Ich habe zwar viel gehört oder gelernt, aber ich habe noch nie wirklich diese Entscheidung getroffen, Jesus ist mein Herr. Und ich habe den Vers hier bewusst an die Wand geworfen, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie. Hören reicht nicht, praktizieren ist notwendig. Das sagt Jesus dort in Matthäus 7 zu den Häuslisbauern, die beiden, die mir richtig gefallen als Bauingenieur, weil ich das so unendlich oft gebraucht habe, diese Geschichte, um zu zeigen, es kommt nicht nur darauf an, dass wir Jesu Worte hören, sondern wir müssen sie auch tun, sonst hat es keinen Wert. Und da möchte ich uns dazu ermutigen und möchte jetzt auch noch dafür beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du selber den Saulus gebraucht hast als dein Werkzeug. In deinem Wort steht, dass er ein großes Werkzeug für dich war und das sehen wir im Rückblick, wie viel hat er geschrieben, wie viel hat er getan, wo wir heute so unheimlich davon profitieren. Aber ich danke dir auch, dass du so viele einzelne Mitarbeiter, Coworker gebraucht hast, die dir gehorcht haben, um dazu beizutragen, dass eben Saulus genau zu dem wurde, zu Paulus, der so ein großer Zeuge und auch Missionar von dir war. Und da möchte ich dich bitten, dass uns das nicht entmutigt, wenn wir so einen großen Namen sehen, sondern dass wir uns daran erinnern, dass es auch so viele Namenlose gibt, die du gebraucht hast, dass es so viele gibt, von denen wir in der Bibel gar nicht kapitelweise lesen, sondern die kommen ein-, zweimal vor und dann sind sie auch schon wieder verschwunden. Aber lass uns die Aufgabe annehmen, die du uns gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, ehrlich zu sein vor dir, dass wir unsere Zweifel sagen, dass wir aber nicht bei den Zweifeln stehen bleiben müssen, sondern dass du uns selber dieses Vertrauen und den Gehorsam auch schenkst, auf dein Wort hin loszugehen, dass wir uns nicht um die Worte der vielen kümmern, die schwierige und schlechte Geschichten erzählen, sondern dass uns dein Wort wichtig ist und dass wir daraufhin losgehen. Und es schenkt uns heute, auch nach dieser Bibelstunde, dass es nicht beim Hören allein bleibt, sondern dass wir aktiv werden mit deiner Hilfe und mit deinem Geist, der in uns wohnt, wenn wir dir nachfolgen und dich als Herr und Heiland angenommen haben. Und so bitte ich dich, dass du den weiteren Tag auch segnest und dass du weiter in uns arbeitest. An jedem da, wo es nötig ist und wo du weiter Wachstum schenken möchtest und das Vertrauen wachsen lassen möchtest, den Glauben wachsen lassen möchtest. Amen.
Ganz ohne Absprache passt das Wunschlied von der Bibelschulklasse an dieser Stelle: Jesus, dir nach, weil du rufst. Wer weiß, wie Jesus heute Coworkers, seine Mitarbeiter ruft in allen Bereichen. Vielen, vielen Dank für diese Horizonterweiterung und Stärkung. Das Lied steht Nummer 256. Danke für die zwei Liedwünsche. 256, 256 in Jesus dir nach, weil du rufst. Danke, Schwester Renate. Jetzt bleibt nochmal ein herzhaft Danke für diese Ermutigung, als Coworkers in die Woche zu gehen.
Ich möchte uns noch einen Segen zusprechen, wem es möglich ist, der darf sich gerne erheben. Der Herr segne dich mit neuer Hoffnung. Er segne dich mit froher Zuversicht und mit seiner Kraft, dass du deinen Weg gehen kannst, ohne mutlos zu werden, dass du deine Aufgabe tun kannst, ohne zu verzagen. Er selbst sei bei dir mit seiner Gnade und mit seinem Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.